Podcast Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 409. Episode des Podcast Freiburg. Und nachdem wir eigentlich gesagt haben, wir beenden unseren Streak und machen eine Doppelfolge mit Wolfsburg, haben der Patrick und ich uns doch entschlossen, noch ganz kurz uns zusammenzusetzen. Am Sonntag Vormittag, nicht morgen um 11.40 Uhr, auch wenn es Berliner Zeiten sind. Aber genau, das Wolfsburg-Spiel ist jetzt dann heute Abend. Aber wir dachten, komm, wir haben schöne Sprachnachrichten von Julian und Paddy und Jane wird man auch hören, auf die wir hier reagieren werden. Und wir beide quatschen kurz übers Spiel. Wahrscheinlich blicken wir auch kurz Richtung Wolfsburg und dann auch schon Richtung Rückspiel. Ich freue mich sehr, dass wir uns kurz die Zeit noch genommen haben und gefunden haben.
Ja, voll. Also ist ja das allererste Mal, dass ich mir so denke, es ist gut, dass ein Sonntagsspiel um 19.30 Uhr ist. Es ist eigentlich richtig scheiße. Ich habe sogar keinen Bock nach auf 19.30 Uhr ins Stadion zu gehen für ein Spiel gegen Wolfsburg, Alter. Naja. Aber wir können jetzt hier am Vormittag aufnehmen und die Folge noch hochladen und ihr könnt die auf dem Weg Richtung Stadion hören. Das wäre nicht gegangen, wenn das Spiel 15.30 Uhr wäre.
Das stimmt. Ja, wie ist denn der Vibe? Also Wolfsburg ist echt relativ irrelevant, ne? Aber ich möchte schon, dass die in die zweite Liga gehen.
Das ist gerade für mich tatsächlich ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich mit dem Mix so richtig klarkommen soll. Ich bin einerseits, denke ich mir, wenn irgendein Spieler nicht komplett fit ist, lass ihn bitte draußen, Klar. Weil Donnerstag ist mir wichtiger. Gleichzeitig denke ich mir halt auch auf der anderen Seite, erstens, ich möchte Platz 7. Zweitens, ich möchte, dass Wolfsburg absteigt.
Warte kurz, und weil Frankfurt so furchtbar scheiße ist?
Beides. ich glaube halt auch tatsächlich, ich bin immer noch sehr überzeugt davon, werden wir gleich drüber sprechen, dass man ins Europa-League-Finale kommt. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass das Europa-League-Finale ein unfassbar schwieriges Spiel wird, egal welchen Engländer man kriegt. Und deswegen hätte ich gerne die Sicherheit, dass man nächstes Jahr international spielt, einfach über die Liga. Und vor allen Dingen der dritte Grund ist für mich ein bisschen mehr Vibe-mäßig. Vielleicht kannst du das als selber lange Fußballspielender ganz gut nachvollziehen.
Man hat jetzt vier
Pflichtspiele verloren. Ich glaube, diesen Sieg heute Abend, der würde für Donnerstag besser tun als noch das 1 oder 2% mehr Kräfte.
Ja, das habe ich gestern auch allen gesagt oder die letzten Tage. Und ich halte es auch da jetzt für hilfreich, dass es ein Heimspiel gegen Wolfsburg ist, weil du kannst vor den eigenen Fans und im gewohnten Umfeld einfach dir ein Erfolgserlebnis holen. Und ich glaube, das ist fast wichtiger als 5% mehr fitte Beine zu haben oder so. Ist natürlich eine Abwägungssache. Also wenn da irgendwie Juito oder Mansambi oder so auf dem Zahnfleisch gehen, natürlich sollten die da nicht 90 Minuten abspulen. Aber hey, vielleicht macht Mansambi auch ein Tor und hat dann Bock auf Prager. Also keine Ahnung, solche Sachen sind schon auch Faktoren, die wichtig sind. Und komplett rotieren kann man ja auch gar nicht, ne? Sonst geht's schief. Sagen wir es mal so. Genau, ich habe schon angekündigt, wir hatten ein paar Sprachnachrichten von unseren Braga-Reisenden bekommen, auf die wir hier nach und nach eingehen werden und auch so ein bisschen drauf reagieren werden. Wie neidisch warst du? Ich war schon sehr neidisch.
Ein wenig, aber irgendwie, ich glaube, ich habe es jetzt ein bisschen für mich gelernt. Ich konnte diese europäische Saison oder auch schon die Jahre davor irgendwie, war ständig irgendwas und ich konnte nicht so viel auswärtsreisen wie manche anderen und inzwischen habe ich da so eine gewisse Distanz dafür mich gefunden.
Ja, ich nicht. Ich wäre schon gern dort gewesen und auch das Stadion und alles Mögliche und was man so für Bilder und Stories gehört hat. Die Heimfahrt war wohl nicht so ganz easy für alle. Respekt an alle aus der WhatsApp-Gruppe und alle Fotos, die wir bekommen haben. Unsere Sticker sind ja auch jetzt angekommen. Schreibt uns gerne an, wenn ihr noch welche möchtet. Wahrscheinlich kurz Shoutout an Alex und Georg, ne? Die da mit ihrem E-Auto von Freiburg nach Prager gedüst sind und überall Sticker geklebt haben. Das war sehr cool. Impressive. Ich mache jetzt einfach mal die erste Sprachnachricht an. Die ist von dem Moment, du darfst raten, aber es ist eigentlich ziemlich klar, welcher Moment es ist. Es geht los.
Jetzt? Bist du bescheuert? Ja, alles entspannt. Fanmarsch war ganz cool. Am Anfang ein bisschen stockend. Polizei war sehr rigoros, dass man da nicht aus den Reihen fällt. Hat die Leute auch rausgezogen, wenn man Glasflaschen in der Hand hat und so. Aber ansonsten lief es relativ gut. Ja! Ja!
Boah, das fadet sogar aus hier im Programm. Wahnsinn.
Crazy.
Ja, ich dachte erst, hat er zufällig draufgehalten, als sie ein Tor gemacht haben, aber irgendwie hat das keinen Sinn ergeben. Es war offensichtlich der Moment, als die Mannschaft dann rauskam.
Ah, warum dann dieses Ja? Nicht ganz verstanden.
Ja, da sind sie.
Ich dachte kurz, es wäre der Atubolu-Elfer.
Ja, genau. So erst. Also, Shoutout an Jane, sie feiert, wenn die Mannschaft das Spielfeld betritt, wie ein Tor. Das ist cool. Ja, ich denke, wenn Paddy und Julian bei der nächsten Aufnahme hier dabei sein werden, können die sicher noch mit eigenen Worten ein bisschen mehr erzählen zu Fan-Experience vor Ort und so. Aber genau, also da können wir jetzt nicht viel sagen.
Was ich auf jeden Fall schon vorweg sagen kann, das habe ich extrem wahrgenommen bei allen Leuten, die vor Ort waren. Paddy hat ja in der letzten Folge drüber geredet, wie egal ihm das Dortmund-Spiel im Stadion war, weil man hat dann einfach gesungen und so. Und da war ich dann tatsächlich ein bisschen... Da war ich genervter am Fernseher, glaube ich, als er im Stadion. Und das 2-1 ist später jetzt, das war für mich genau andersrum. Das war für mich vor dem Fernseher so ein bisschen ein bisschen nervig, dass man jetzt schon wieder ein spätes Gegentor bekommen hat. Aber letztlich Donnerstag zu Hause und gewinnen muss man so oder so zu Hause. Klar, du musst es jetzt vielleicht über die Verlängerung, wenn du mit nur einem Torabstand gewinnst. Aber ich habe mir für die Finalaussichten hat das späte Tor fast gar nichts in mir ausgelöst. Und dass das im Stadion sich viel schlimmer als Nackenschlag anfühlt, ist irgendwie auch voll verständlich. Weißt du, ich ging es dir da ähnlich.
Ja, ein 1-1 ist schon besser als ein 2-1. Aber ja, vom grundsätzlichen Gedanken kann ich dir, glaube ich, folgen und bin auch so, man hat gegen Genk auch verloren und hat das irgendwie gedreht. Und warum sollte das da nicht auch möglich sein? Und so. Also das Selbstbewusstsein hat man jetzt schon. Ja, wie es zustande kam, man hat nur zweimal gewechselt und am Ende halt die Kräfte ist vielleicht auch ein Thema. Und Mansami rennt wieder wie gegen Stuttgart gefühlt, hat er wieder am Ende so einen Sprint, der nicht belohnt wird, wo man quasi mitfühlt, dass er auf dem Zahnfleisch geht. Und Beste versucht noch irgendwie zu verteidigen und reinzugrätschen und kommt nicht hin und dann natürlich mit Atubolu und so, dass er den nach vorne abklatschen lässt. Das macht's für mich bitter. Aber hey, ich glaube, keine Ahnung, die haben sich genug selbst aufgeregt. Ich glaube, da geht schon was im Rückspiel. Ja, dann lass uns mal Richtung Spiel kommen. Wir werden gleich wieder die zweite, übrigens Qualität der, Soundqualität der Sprachnachrichten müsst ihr entschuldigen, das ist einfach so, aus dem Stadion heraus.
Ich versuche jetzt komplett ja, die vierte Wand brechen, aber war die gerade auf anderthalbfacher Geschwindigkeit?
Nee, ich glaube nicht.
Okay, dann.
Es sei denn, ich habe
gefühlt war das Auf geht's Freiburg kämpfen und siegen schneller geklatscht, als man das sonst hat.
Ja, vielleicht. Naja. Können wir gleich nochmal analysieren bei der nächsten. Ich habe mir bei Braga rausgeschrieben, weil es auch in den Highlights erwähnt wurde, das ist deren 100. Europa-League-Spiel. Vielleicht kann man da kurz thematisieren, dass sie doch etwas Europa-erfahrener sind als Freiburg.
Voll.
Und ja, wenn man zu Aufstellungen kommt, ein paar Spieler kennt man. João Moutinho offensichtlich. Ich kenne Lagerbielke, weil er Schwede ist. Der sollte ja auch noch eine Rolle haben, Ende der ersten Halbzeit. Als er gegen Lienhardt brutalst gefault wird und es Elfer für Braga gibt. Ansonsten Salazar hat bei Schalke gespielt. Pau Victor kennt man, wenn man ein bisschen europäischen Fußball verfolgt.
Ricardo Horta war für mich immer, da war immer ein ziemlich geiler Kicker und so eine, irgendwie habe ich immer ein Auge auf so Leute, die, also war ja auch schon mal portugiesischer Nationalspieler und so Leute, die eigentlich irgendwann, wo du das Gefühl hast, die müssten jetzt zu gut sein für ihren Verein und die bleiben trotzdem einfach für immer dort. Das hat immer so ein bisschen mein Herz. Christian Günther, Liebe geht raus. Genau, bisschen bitter, dass der sich dann so früh verletzt hat. Und ich muss ehrlich sagen, im Laufe des Spiels, kommen wir taktisch nachher noch dazu, aber ich war unfassbar beeindruckt von Hornicek im Tor.
Weil?
okay, ich kann direkt ich habe, glaube ich, zumindest so bewusst selten einen Torhüter gesehen, der so krasse lange Bälle gespielt hat, so auf den Punkt. Also, dass Freiburg mit seinem Mannbezug gegen den Ball so wenig Zugriff bekommen hat, bis auf diese Phase von der Viertelstunde Mitte der ersten Halbzeit, lag halt auch extrem daran, dass Praga uns einfach super hoch gelockt hat. Und dann sind vorne Stürmer so breit gegangen oder Salazar hat sich vor allen Dingen ganz, ganz breit gezogen. Und diese Bälle kamen halt jedes Mal über 60, 70 Meter in den Fuß des Angreifers. Und dadurch hattest du dann immer auf dem Flügel so 1-gegen-1 Situation. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Das können wenige Keeper.
Ja. Und ich fand, Braga ist auch sehr energetisch ins Spiel reingekommen und ist auch über die ganze erste Halbzeit auf jeden Fall hinweg meines Erachtens auch gut früh raufgegangen. Also hier so Stichwort tiefe Ballzirkulation bei Freiburg ein bisschen unterbunden. Und ja, also Freiburg hat jetzt nicht den Celta Vigo-Start hingelegt, das kann man, glaube ich, sagen.
Nö, vor allen Dingen, da hatten wir ja auch alle so ein bisschen drüber geredet. Vielleicht gibt es ein ähnliches Spiel wie gegen Vigo, wo alle danach drüber gesprochen haben, dass Freiburg die einfach physisch dominiert hat. Da hatte ich schon ein bisschen Hoffnung drauf, weil portugiesischer Fußball jetzt in der Grundauslegung nicht so unterschiedlich ist zum spanischen Fußball. Aber das war gar nicht so. Also einen physischen Vorteil konnte man jetzt nicht unbedingt erahnen, außer bei Matanovic manchmal.
Dann lass uns kurz das Halbzeitfazit von den anderen anhören und dann reden wir über die erste Halbzeit. Und wir können jetzt gemeinsam analysieren, ob es die Geschwindigkeit ein bisschen höher ist.
Hast du irgendwas überlegt, bevor du...
Nee.
Krasse erste Halbzeit. Ich dachte, das wird richtig scheiße nach ein paar Minuten. Stadion supergeil, so wie ich es mir vorgestellt habe. Block lauter, als ich dachte, dafür, wie offen es ist.
Schallert geil.
Geil. Aber ich dachte wirklich, das wird richtig hart nach den ersten Minuten, als sie so besser waren, dann auch noch das Tor machen. Ich dachte, das wird vielleicht richtig übel.
Ja, ging mir genauso. Man hat aber nach dem 1-0 sehr gut reagiert, finde ich. Kam richtig, hat ja richtig wieder gut rein ins Spiel, gute Chancen dann erarbeitet. Geiles Tor, sehr cool von Taylor, finde ich, dass er das halt weiterlaufen lassen. Voll. Sonst muss es rot geben wahrscheinlich, weil er ihn halt als letzter Mann wahrscheinlich raushaut.
Kannst du überlegen.
Es ist halt sehr weit vorne halt.
Wenn er rot gibt, ist es vermutlich vielleicht sogar langfristig gut.
Ich hatte kurz Schiss, dass der Pass abseits war und dass er nicht nach hinten oder gleiche Linie war. Ja. Er hat dann geil überlegt, reingemacht. Die Grifo Gelbe danach, habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, aber sehen wir auch nicht so richtig. Ich fand halt so, ich glaube, Braga hat die Führung gar nicht gut getan. Die haben ein bisschen aufgehört, so auf so giftig zu sein wie am Anfang. Und als sie dann später wieder reinkamen, ab der 35. war es wieder richtig tough. Also die sind schon echt gut.
Ja,
und
ja.
SC macht irgendwie ein paar Sachen schlechter als sonst.
Man ist ein bisschen nervös ab und zu. Ich finde gerade, Makengo hat ein, zwei Dinger drin gehabt beim Gegentor. Ich habe es nicht genauso gesehen, aber also nicht genau gesehen, was da war, aber er hat, ich glaube, seine Kopfballabwehr war halt nicht weit, direkt in die Füße und dann, glaube ich, noch irgendwie Abpraller. Ja, irgendwie scheiße. Danach auch ein, zwei Unsicherheiten, auch gerade im Zusammenspiel da mit Grifo und Mansambi auf der Seite. Ja. Aber ansonsten...
Die pressen halt auch hart und man kriegt es kaum, also kriegt es einfach nicht groß gelöst. Aber gut. Ich habe am Schluss, dachte ich einfach, Hauptsache Halbzeit und dann kommt noch diese Scheiße, wir haben natürlich nichts gesehen, ich habe keine Ahnung, was da war.
Ich habe jetzt gerade die Szene gesehen, wurde so gerade geschickt. Lienhardt klammert halt ein bisschen. Für mich ist jetzt...
Das war nicht mal eine Handelbe.
Nee, es war, er klammert ein bisschen und der Prager-Spieler geht halt zu Boden. Boah, weiß nicht. Was ich für mich wahrscheinlich so ein typischer Zeitlupen-Elfer, der dann gepfiffen wird, im ersten Moment sah es einfach nach einem Duell aus, wo beide dann zu Boden gehen.
Ist auch scheißegal.
Ist egal, Arthur!
Das, Alter. Das ist
unfassbar. Und wie geil der gehalten war. Also der war schon platziert, glaube ich, in die Ecke und dass er wirklich das komplette Tor da zur Seite springt. Brutal.
Komplette Antithese zu Streichs. Mit jedem Mal wird es wahrscheinlicher, dass das nächstes Mal nicht klappt.
Hey, ansonsten, ich glaube, das war sogar, würde ich sagen, die Artubolo-Sprechchöre, was zumindest, glaube ich, im Blog am meisten geschallert hatte in dieser Halbzeit. Das war richtig laut. Ich hoffe, das kam im Fernseher auch an. ansonsten, Alter, es gibt noch eine Halbzeit, ey.
Ja.
Europäisches Halbfinale. Es ist alles so geil. Ich habe so Bock.
Ich nehme das 1-1, aber ich nehme auch mehr. Auf geht's.
Ja, let's go!
Ja. Das Wort geschallert ist, glaube ich, 3-4 Mal gefallen. Also jetzt dürfen wir hier sonntagvormittags nüchtern den nüchternen Gegenpart machen. Ja, klar, Stadioneindrücke einfach immer cool. Danke für die Sprachnachricht. Eigentlich das, was wir gesagt haben, ne? Braga ist schon gut ins Spiel gekommen. Und wir können ja, also der erste Schuss war dann auch von Braga und dann das Tor kam ja dann schon in der 8. Minute. Und was mich am Gegentor genervt hat, jetzt unabhängig davon mit Makengo, und dann ist es auch ein bisschen unglücklich, oder schon auch sehr glücklich, wie der Stürmer da reingrätscht und er dann so reintrudelt am langen Pfosten, man war irgendwie defensiv stabil und jeder war bei seinem Mann, aber es hat ein bisschen Druck auf den jeweiligen Gegenspieler gefehlt, also man hat immer den Pass zugelassen und keinen Druck auf den Flankengeber und so, also Braga war einfach energetischer drin, hatte ich das Gefühl.
Ich fand auch, also ich finde, ich habe in der ganzen Rückrunde kein Team gesehen, das so gut auf Freiburg eingestellt war wie Braga. Die hatten sowohl mit als auch gegen den Ball echt gute Lösungen für alles, was Freiburg macht. Also Freiburgs Mann-Mann-Bezug haben sie entweder überspielt halt mit langen Bällen oder dann, wenn man in der Freiburger Hälfte war, ganz viel damit, dass man immer in Ballnähe nochmal plus eins gespielt hat. Also was die beiden zentralen Mittelfeldspieler an Laufmetern hatten, war krass, weil durch dieses plus eins dann in Ballnähe musste Freiburg halt immer wieder übergeben oder dann sich überlegen, ob man noch einen da in die Richtung hinschiebt. Und immer in diesen Übergabesituationen hast du halt nicht so richtig Zugriff, weil du kannst jetzt auch nicht, wenn du Beste bist und du hast deinen Gegenspieler vor dir und du siehst aber hinter dir, dass es noch nicht so richtig Zuordnung gibt, wäre das Dümmste, was du machen kannst, ist, dass du voll draufpresst. Und das ist immer wieder passiert. Und mit Ball, das fand ich halt in den ersten 10 Minuten extrem krass. Freiburg hat halt überhaupt, du hast schon gesagt, also tiefe Ballzirkulation hat Prager halt ständig gestresst und halt dann vor allen Dingen die normalen Auswege daraus immer zugestellt. Also normalerweise ist der Treu, befreit sich eigentlich immer Richtung Linie entlang zur Beste und der Verlage dann Richtung Zentrum. Das war immer zu und zwar nicht ganz viele Gegner stellen diesen Pass Richtung Zentrum zu, so dass Beste dann vielleicht, wenn er den Ball nicht offen hat, nochmal zurückspielen kann auf Treu und dann verlagert Freiburg wieder. In dem Fall hat aber Prager schon den Ball auf Beste zugestellt und dann war dieser Passwinkel ins Zentrum zu für Treu und der auf Beste auch und dann musstest du über Ginter und dann warst du direkt im Druck. Und dann musstest du irgendwann lang spielen. Und das fand ich schon sehr, sehr krass gut vorbereitet.
Ja, man kann jetzt lobend erwähnen, dass der Erste das übers Spiel hinweg dann schafft, auch mit der langen Variante und Matanovic da trotzdem was herauszukreieren und dann in andere Lücken zu kommen. Also das Tor entsteht halb so zumindest, weil Matanovic dann nachstochert. Und die eine Kopfballverlängerung von Matanovic auf Mansambi in der zweiten Hälfte ist genauso eine Situation, wo man halt die lange Variante wählt und Matanovic, Spoiler, war beim Spieler des Spiels auf jeden Fall mal von der WhatsApp-Gruppe auf Nummer 1. Der war so spricht ja dafür, dass er ordentlich angekommen ist mittlerweile.
Lass mal 1-1 drüber reden.
Ja.
Er ist 1-1. Die Linksverteidigerbesetzung ist echt ein Problem.
Jetzt haben wir Makengo krass gelobt in den letzten Wochen.
Jetzt war er halt in Stuttgart und in Prager beide mal nicht sonderlich toll. Und ja, er hatte 3-4 gute Spiele, aber wir haben ihn auch über die Saison hinweg immer mal wieder kritisiert. Und auch Günther hatte eine gute Phase, aber über die Saison hinweg war, wenn es eine Problemstelle gab, war es halt oft ganz oft die.
Ja, wahrscheinlich macht man Yilmaz, Günther und Makengo nächstes Jahr. Das würde mich gar nicht wundern.
Ja.
Und nimmt die zwei Besten davon dann einfach als Spieler und der Dritte beißt in den sauren Apfel, so gefühlt. Ja. Aber das wird dann ein Thema für den Sommer. Ja, Makengo sieht nicht glücklich aus bei der Flanke. Also er macht den Ball quasi schärfer, als er ist durch seinen Kopfball, weil entweder du lässt ihn über den Scheitel rutschen und nimmst die Ecke in Kauf oder du bleibst sogar weg und vielleicht geht er ins Aus und stellst den Körper rein oder du köpfst ihn halt mehr Richtung Auslinie als so halb scharf machend in den Strafraum. Und dann kommt er danach auch nicht richtig in den Zweikampf und lässt halt diese Hereingabe durch seine Beine. Ja, und den Rest, also der Stürmer macht halt gut. Torriechermäßig kretscht er noch rein. Ich glaube aber, der Spieler wollte schießen übrigens, ne?
Zufern ist Gomez auch ein sehr guter Gegenspieler. Ja. Auch wenn er mich sehr häufig genervt hat, weil er sehr theatralisch war, aber spielerisch schon sehr, sehr guter Spieler.
Ja, und also bis zum Tor von Freiburg war Freiburg schon noch die schlechtere Mannschaft, also Prager war weiterhin besser, würde ich sagen. Es gab eine gute Aktion, wo Beste gut nachsetzt und noch gefoult wird und dann am Ende ein Schuss außerhalb vom Strafraum von Mansambi rauskommt. Ja, aber dann, da dürfen wir über Matanovic reden. Geiles Mach Tor. Du. Ich kann gerne machen. Also der erste Ball landet ja gar nicht so richtig bei ihm, sondern bei Braga und die versuchen den zurückzuköpfen und Matanovic spekuliert darauf und macht halt diesen 2-3 Meter Pressingweg, den Nils Petersen auch bei Freiburg dann irgendwann gelernt hatte, dass man da einfach nur kurz pressen muss, um Druck zu erzeugen. Spitzelt dazwischen, wird danach noch umgemäht, über potenziell Rot können wir noch diskutieren gleich, aber sehr gut vom Schiri da Vorteil laufen zu lassen. Beste ist rechts komplett durch und ist es ein Kontertor? So halb, ne? Es fühlt sich an wie ein Kontertor, aber sagen. Ja, weil wir es davon hatten, wie viel Kontertore der Erste geschossen hat.
Der Pass von Beste ist gar nicht so einfach, finde ich. Also nee, der so muss genau in das Fenster rein, weil der Raum ist nicht so groß zwischen dem Verteidiger, der mitläuft, und dem Keeper.
Und Grifo muss ihn auch neben den Pfosten setzen, damit der Torwart nicht noch drankommt. Also es war schon individuell gut rausgespielt von den drei da vorne.
Ja, aber es ist wirklich Matanovic und das zieht sich auch durch die erste Halbzeit. Er hat dann noch ein, zwei andere richtig gute Balleroberungen. Ich glaube, ich habe das vor kurzem schon mal in der Folge gesagt, aber ich muss es nochmal rausheben, weil es so krass ist. Also wir haben letzten Sommer darüber geredet, dass er, wenn er gut ankommt, kann er die Gregoritsch-Kaderrolle ausfüllen und kann dann noch ein bisschen mehr geben, vor allen Dingen im Spiel mit dem Ball, dann in der Einleitung von Chancen. Und wir waren uns aber alle einig, okay, das gegen den Ball wird erstens nie so gut werden wie bei Höhler und bei Adamu und zweitens mal schauen, ob es nicht allgemein einfach ein größeres Problem ist. Und jetzt würde ich sagen, ja, er ist vielleicht nicht ganz so gut darin, einen Aufbau zu lenken, wie das ein Höhler macht. Und aber im reinen Anlaufen und Gegnerstressen, und der macht das ja häufig alleine gegen zwei Innenverteidiger, kann man sogar fast sagen, dass, selbst wenn du Adamu noch reinnimmst zur Hinrunde, ist Matanovic gerade der beste Freiburger Pressingstürmer noch im Kader und er macht dazu die Tore. Das ist schon sehr, sehr krass.
Ja, alles gesagt. Tut auch am meisten weh als Gegenspieler von den dreien, glaube ich. Also ja. Macht gar keinen Spaß, gegen ihn zu spielen. Wäre es rot gewesen?
Ja.
Ja, also er kriegt dann gelb nachträglich. Kann man jetzt darüber diskutieren, was im Nachhinein besser gewesen wäre. Ich war glücklich über das Tor, sagen wir es mal so.
Ja, es ist ja letztlich, also vom Schiedsrichter ist es überragend gelöst, weil der soll ja eigentlich, also soll es ja einen Angriff nicht abbrechen. Also es ist ja, ja.
Das hätte man dem lieben Schiedsrichter aus dem Stuttgart-Spiel mal sagen können.
Naja. Autsch.
Ja, genau. Ja, gelb Cavallo noch nachträglich. Grifo hat für irgendwas gelb bekommen. Ich habe es auch nicht richtig gecheckt. An der Seitenlinie ja. Einen Foul gemacht.
Das war noch zu spät, ja.
Okay.
Fand ich okay.
Der Trainer von Braga hat sich gelb geholt dann irgendwann. Und dann kam die Phase, wo der Kapitän Horter sich beim Hackentrick, kann ich wieder Kreisliga-Alex raushauen, weil sich beim Hackentrick zu verletzen, ist absoluter Klassiker. Ja. Und dann wurde Dorcheles, wahrscheinlich irgendwie, eingewechselt, der ja am Ende des Spiels leider den Siegtreffer machen sollte. Ja, und dann, was sagen wir denn über den Rest der Halbzeit? Also Julian hatte schon noch Schiss und Prager war schon gut, aber man hatte dann trotzdem auch eine Phase, wo man ins Spiel gefunden hat, finde ich.
Was sich halt durchzieht, ist tatsächlich, dass man über 90 Minuten eine einzige Chance aus einem geordneten Aufbau.
Nee, die Eggestein-Chance ist keine. Ja, aber die ist ja auch nach einer Flanke.
Genau, und dann aber ich glaube, die Flanke ist rausgespielt.
Okay.
Aber ich glaube, sonst ist es halt wirklich, man hat so ein paar Pressing-Aktionen dann, weil Prager dann doch irgendwann ein bisschen Probleme kriegt gegen das Freiburger Anlaufen. Da reagieren die irgendwann drauf, damit dass sie nur noch lang spielen und das auch sehr erfolgreich, aber vorbereitet lang spielen. Und dann ist es halt schon eigentlich eher so ein Spiel, wo du sagen musst, okay, Freiburg hat sich aber auch drauf angepasst, was Prager macht im letzten Drittel und lässt nicht mehr viele Chancen zu. Und Prager nimmt Freiburg halt alles weg, was sie gerne machen. Und dann ist es ehrlicherweise so richtig wahrgenommen, habe ich es nicht, weil einfach die Stakes so high waren und ich so nervös war, weil es ein europäisches Halbfinale war. Aber eigentlich war das ein unfassbar langweiliges Spiel. Ab dann.
Ja, lebte von der Spannung als Fan. Ja, Grifo-Freistoß drüber geknallt.
Das war schon eine sehr gute Position.
Ja, fand ich auch. Das hat mich auch genervt. Dorcheles, ich nenne ihn jetzt einfach so, hatte eine relativ gute Chance. Wolin hat noch im letzten Moment stört und gut verteidigt in der Box. João Moutinho hatte einen Schuss sich genommen. Aber genau, eigentlich keine Großchancen auf beiden Seiten. Und dann musste es so kommen, wie es kommen musste. Und nach einer Ecke von Braga schaltet sich der VAR ein und ich finde es tatsächlich sehr hart, da den VAR ins Spiel zu rufen. Oder dass er sich ins Spiel ruft.
Also ich fand Taylor ganz allgemein nicht gut. Ich fand ihn die ersten 20 Minuten sehr gut und dann, es gibt doch in der 36. gibt es so einen Matanovic, befreit sich aus einer Aktion und hat das komplette Feld vor sich, so ein 4-gegen-4-Angriff und Moutinho hält ihn und kriegt keine gelbe und ich dachte so, okay, warum? Und der Elfer, also wirklich, man sagt ja ganz häufig diesen Satz, da müsste es bei jeder Ecke ein Elfer geben, ja. Aber es ist halt wirklich so und Vor allen Dingen, wenn du es dir in der Super Slow-Mo anguckst, wie sie es gerne machen, siehst du auch sehr gut, dass Lagerbjerkes Arm als erstes rausgeht und Lienhardt lässt dann halt als letztes los. Und wenn du das im Mittelfeld irgendwie pfeifst, ja, von mir aus, aber ich denke mir immer, und das ist mir ja ganz allgemein immer ein bisschen im Fußballregelwerk, dafür gibt es auch keine so richtige Lösung mit dem 16-Meter-Raum, dass er halt so gemacht ist, wie er gemacht ist, aber willst du wirklich aus dieser Aktion ein fast sicheres Tor machen?
Fast sicher.
Also ich fand's sehr, sehr albern. Ich fand's auch, hast du den RTL-Moderator gehört? Also RTL
Plus? Ja, der hat's auch nicht verstanden, auf jeden Fall.
Felix Groß war so lustig. ja, also das war wirklich, ich kann's nicht verstehen, aber ist sehr egal, du hast ja nur Atubolo im Tor, ne?
Korrekt. Also man kann ja sagen, Lienhardt soll da nicht so lange mit den Armen dranbleiben, so, aber eigentlich reicht's mir trotz allem einfach nicht. Vor allem nicht mit VAR und so. Wenn er ihn direkt pfeift, hat er ihn direkt gepfiffen? Und das weiß ich jetzt gar nicht. Hat der Schiri direkt Elfer gepfiffen oder hat er erstmal nichts gepfiffen und der VAR hat gesagt, schau.
Ja.
Okay, dann ist es eine Katastrophe. Ja, und diese Parade beim Elfmeter, also wir wissen ja, dass Atubolo gut bei Elfmetern ist, aber den da, der ist schon in Pfostennähe.
Mhm.
Der ist schon gut geschossen.
Ja.
Und gegen Salazar. Und das ist schon verrückt. Also, da wäre ich gerne im Stadion gewesen.
Shoutout an den Post von Alex Steinmeier mit Elfmeter sind in 76% der Fälle ein Tor. In den restlichen 24% steht nur Atubolo im Tor.
Stark. Ja, und das war ein guter Vibe-Moment kurz vor der Halbzeit. Den habe ich ausgekostet. Und ich denke, die im Stadion auch. Und da war ich dann sehr optimistisch, dass das was wird. Das Spielfazit von den Jungs hören wir uns nach unserer Spielbesprechung an. Und eigentlich, so wie du es jetzt vorhin gesagt hast, war auch die zweite Halbzeit jetzt nicht der Knaller für neutrale Beobachter.
Ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, ich habe das Spiel für die BZ getickert und man denkt ja als Tickerer immer mal wieder an die LeserInnen und dann hatte ich in der zweiten Halbzeit immer wieder diese Momente, wo ich mir dachte, scheiße, ich habe seit 5 Minuten nichts geschrieben, ich sollte mal irgendwas schreiben und dann habe ich geschrieben, das Spiel plätschert aktuell vor sich hin, aktuell hat Freiburg den Ball im Mittelfeld oder so irgendwas oder ja, man beschreibt dann wirklich irgendwelche ganz kleinen Szenen, damit man nicht das Gefühl hat, damit keiner draußen denkt, der Tickerer ist eingeschlafen. Aber es war wirklich nicht sonderlich viel. Ich fand Ginter sehr gut in der zweiten Halbzeit.
Ja, das habe ich auch bei mir drin stehen. Ginter super gegen Salazar und so.
Ja.
Und dann sucht man sich halt diese Momente raus, wenn das Spiel sonst nicht so viel hergibt. Ja, es gab diese eine Szene, die ich vorhin schon erwähnt hatte, wo Matanovic verlängert auf Mansambi, der dann links im Strafraum zum Schuss kommt und vorbeischießt. Und ich glaube, die größte Chance vom SC ist diese Eggestein-Chance.
Die aber wahrscheinlich abseits gewesen wäre.
Bei der Flanke?
Ja.
Ich glaube, Yuito ist es, der den Kopfball irgendwie scharf macht.
Und Yuito ist davor einen Schritt im Abseits wohl.
Okay. Ja, Eggestein, schade eigentlich, ne? Also gut, wenn es nicht gezählt hätte, auch egal, aber hat ja eine kleine Torgefährlichkeit zurückgefunden in den letzten Wochen.
Mhm.
Grifo hat mich danach wahnsinnig gemacht, weil er sich den Abschluss mal wieder genommen hat, obwohl 5 Leute im Weg standen und man da gerne auch in Ballbesitz bleiben darf. Aber er hat ja letztens einen gemacht, deswegen nimmt er sich die nächsten 50 Schüsse wieder, das haben wir ja schon gesagt.
Ja, und dann gibt es auch nochmal nochmal einen Grifo-Freistoß, den er in die Mauer schießt, dann aus sehr guter Position, nachdem Treu gefoult wird. Oder eigentlich nicht gefoult wird, aber es gibt ja einen Freistoß. Ja. Ganz allgemein, die beste Standards waren in dem Spiel viel besser als die Grifo-Standards, aber Grifo hat sich fast jeden genommen. Irgendwie ist es auch okay, Grifo hat da ein lebenslanges Anrecht drauf in Freiburg, aber ja, so ein richtig glückliches Grifo-Spiel war es nicht, obwohl er das Tor macht.
Nee, und ja, ich weiß nicht, Makengo hat irgendwann Geld bekommen, Victor Gomez, der hat Geld bekommen, den hattest du ein bisschen auf dem Kicker, Rechtsverteidiger von Braga.
Ja, also er hat schon sehr viel aus sehr vielen Aktionen gemacht, hab jetzt rückwirkend gesehen, also er leitet ja auch noch 2-1 ein, obwohl er davor einmal diese Schmerzen in der Hand hat und es gab jetzt einen Bericht, dass er zweifelhaft ist für das Rückspiel, weil er sich wohl doch was verletzt hat im Unterarm. Aber in dem Moment dachte ich so, boah, größter Schauspieler der Welt, ey.
Ja, und Was halt auf jeden Fall zu betonen ist, ist, dass der SC erst in der 81. Minute die einzigen zwei Wechsel vornimmt in diesem Spiel. Mit Höhler für Juito und Scherhand für Grifo. Und man sonst gar nicht wechselt. Also klar, viele der Wechseloptionen haben logischerweise auch in Dortmund gespielt und so, aber ja, man kann jetzt jede Woche das Kader-Thema aufmachen, aber man hatte zumindest das Gefühl und Schuster, dass man eher wenig verändern möchte.
Ja, ich kann es auch völlig verstehen und man erzählt es dann von draußen natürlich ein bisschen anders, aber gerade nach der gelben Karte für Makengo habe ich mich gefragt, warum Günther gar keine Minuten bekommt. Ich kann es voll verstehen, dass man den Wechsel nicht macht, aber ich fand, Mansami wirkte auch dann irgendwann wieder relativ müde und ich dachte, okay, Höfler war in Dortmund eigentlich ganz gut, also zumindest solide, so dass man das irgendwie für 5 bis 10 Minuten zumindest hätte erklären können. Vor allen Dingen, weil es halt mit diesem Doppelwechsel schon so die 5 Minuten davor kriegst du, also es passiert zwar nichts Großartiges, aber so nach und nach kriegt man das Gefühl, okay, die Wege werden für Freiburg wieder weit. Da hätte ich einfach frische Beine, einfach damit man frische Beine drauf hat. Du hättest ja auch Kübler nochmal für Beste bringen können und Reu nach vorne schieben, einfach damit du da nochmal ein bisschen Intensität drauf kriegst. Und konnte man dann am Ende wieder nicht so richtig mitgehen.
Ja, wobei, also Kübler ist auch nicht treu und Ogbus ist auch nicht Lienhardt oder Ginter und Höfler ist auch nicht Mansambi und Irie ist auch nicht Beste, so, ne?
Ja, ich meine, bring halt Kübler für Beste und spiel ihn rechts außen. Ja. Wenn du defensiv in der Struktur nichts ändern möchtest, kann ich auch verstehen.
Ja, ja und ja. Dann ist das Spiel so vor sich hingeplätschert. Ich war voll happy mit dem 1-1 übrigens. Und in der 89. Minute wollte Braga nochmal einen Elfmeter, nochmal mit Lienhardt, der war wieder involviert.
Der war für mich übrigens mehr einer als der in der ersten Halbzeit. Klassiker. Ich glaube, er hat sich nicht getraut, den zweimal zu geben.
Genau, und das haben wirklich alle gesagt. Und ja, dann geschieht dieses letzte bittere Gegentor in der 92. Minute. Wir haben es vorhin schon gesagt, also Zeitpunkt natürlich super bitter, Entstehung auch. Die kommen da über die Freiburger linke Seite durch. Pass so fast von der Grundlinie zurück in den Strafraum. Beste versucht noch hinterherzukommen. Mansambi versucht dem Flankengeber noch kurz hinterherzukommen. Ich habe nicht genau geschaut, wo Makengo in der Situation ist, aber
ich glaube, Makengo ist okay. Der schiebt halt vor auf den Gegenspieler und dann kriegt er einen Chip in seinen Rücken, aber es passiert halt.
Ja. Und ja, man muss auch über Attobolo sprechen bei dem Tor.
Ist so. Es geht für mich ein bisschen auf Ginter und Attobolo, aber mehr auf Attobolo als auf Ginter. Aber es ist schon ein bisschen, Nick macht das ja sehr gerne, sehr prominent, dass er sich drüber aufregt, dass Ginter gerne auf die Linie zurückrennt, um die Hero-Ball-Aktion zu kriegen. Ja. Und das ist ganz oft, finde ich, okay. Aber er sollte dann halt in die Ecke laufen, in der Attobolo nicht steht. Aber in der Situation lässt er sich nach hinten auf die Linie fallen und läuft Attobolo voll in die Hände und Attobolo schiebt ihn weg. Kommt aus seinem Bewegungsablauf mit Sicherheit raus, aber eigentlich hat er noch eine Sekunde, um sich zu stellen, nachdem er Ginter weggeschoben hat. Aber ich glaube schon, dass es einen Teil damit zu tun hat, dass er den Ball nicht fängt. Nichtsdestotrotz, er ist einer der besten Torhüter Deutschlands und er möchte einer der 1-2 besten Torhüter in Deutschland sein. Und da muss er den Ball trotzdem festhalten. Das darf ihm nicht passieren.
Ja, das sehe ich genauso. Aber das hat er selber im Interview danach, glaube ich, auch so gesehen. Ich glaube, er ist da auch durchaus selbstkritisch in dem Moment.
Voll.
Und ja, es ist nichts verloren. Also, das ist jetzt Halbzeit und es steht 2-1 für Braga und der SC ist sehr heimstark. Und ich glaube, da geht noch einiges.
Ich denke auch.
Genau. Matanovic, Spieler des Spiels bei der Community.
Paddy hat Beste geschrieben.
Beste geschrieben, genau. Da würde ich sogar mitgehen. Ich fand Matanovic auch sehr gut, aber was Beste da abreißt, ein bisschen stört's, dass er da am Ende nicht wieder heroisch mit seiner Grätsche den Schuss stören kann. Aber
er macht's davor in der Aktion in der zweiten Halbzeit.
Genau, und es ist brutal, was der defensiv zugelegt hat diese Saison. Also, so lustig, diese streichsche Regel, dass Spieler erstmal defensiv alles abreißen müssen und dann auch automatisch offensiv die Akzente kommen. Bestes Beispiel. Haha.
Ich gehe auch mit Machanovic dann immer 50-50.
Okay, das ist doch gut. Ja, gut. Wir wollten es auch nicht zu lange halten, weil das Wolfsburg-Spiel kommt ja noch. Ich kann noch kurz mit dir das zweite Halbfinale erwähnen. Da war ja auch ein Hinspiel. Nottingham gewinnt 1-0 gegen Aston Villa nach
einem bisschen überraschend.
Elfmeter-Tor. Total überraschend, aber jetzt auch nicht komplett unverdient, so was ich gesehen und gelesen habe. Ich habe mich jetzt aber, es war jetzt nicht so auf meiner Prio-Skala ganz oben. Man könnte jetzt mutmaßen, dass Nottingham immer noch der einfachere Finalgegner wäre. So, wenn man die Premier League-Saison anschaut. Was nicht heißen soll, dass Nottingham Forest überall schlecht besetzt ist auf den Positionen. Ne? Ist ja auch klar.
Ja, und ich meine, Aston Villa spielt jetzt noch zu Hause. Das ist noch ein weiter Weg genau. Für Nottingham. Aber ich hätte, also wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich auf jeden Fall lieber Nottingham im Finale spielen als Aston Villa.
Ich mache noch kurz das Spielfazit von den anderen rein, oder? Das habe ich ja fast vergessen. Komm, das machen wir schnell.
So, nach dem Spiel, wie man es vielleicht hört, sitzen wir jetzt noch draußen, werden jetzt noch das ein oder andere Frischgetränk trinken. Man verliert im Schluss 5-2-1, wie schon in Stuttgart, wie gegen Bayern gefühlt. Gerade ein bisschen viel, Julian.
Ja, das dreimal in drei Wochen ist hart. Also dann jetzt auch zweimal im Pokal, dann so. Ich glaube, ich habe es mir schon ein bisschen schneller aber geschafft, wieder einzureden, dass es jetzt halt quasi ein Halbzeittreffer war und wir haben noch eine komplette Halbzeit zu spielen zu Hause und da sind wir besser. Aber ja, du wirktest noch ein bisschen härter mitgenommen.
Ja, voll. Bin richtig frustriert, gar keinen Bock irgendwie. Also irgendwie so letzte Woche die Fans von der Heimmannschaft feiern zu sehen. Heute wieder, das tut schon weh. Vor allem, was halt wieder ein bisschen vermeidbar war. Ein bisschen schade, weil ich fand die zweite Halbzeit so bis zur 70. echt gut. Man hatte echt auch die Chance zum 2-1. Und dann geben einen, ich weiß nicht, ob einem die Kräfte ausgehen, die Konzentration gefehlt hat. Und dann macht halt auch noch Arthur, lässt ihn nach vorne abklatschen, nachdem er den Elfer brutal hält in der ersten Halbzeit. Irgendwie auf Null gestellt. Es ist einfach sehr frustrierend. Es ist noch nichts verloren. Am Donnerstag mit Heimstärke kannst du das ziehen. Es ist nur ein Tor. Schießt du da früh eins, wie schon gegen Genk, dann hast du quasi auf 0-0 gestellt. Aber, boah, jetzt gerade bin ich schon echt frustriert.
Ja, hast es härter gemacht, als es musste. Ja, das war, ich fand die zweite Halbzeit sogar eigentlich noch geiler, auch so stimmungsmäßig. Das war eigentlich alles richtig gut, obwohl es dann nach den 70. gesagt hast, schon ziemlich runterging. Aber bis zum Schlusspfiff war es wieder ziemlich gut oder kurz davor. Ja, es bringt mich auch noch ein bisschen mit, aber ich glaube tatsächlich, wir sind so viel heimstärker. Ich glaube schon, der SC gewinnt und dann ist es halt ein 50-50-Ding, ob der einen Sieg alleine reicht, wie hoch der dann wird und so. Aber ich glaube, am Schluss ziehen wir das nächste Woche.
Ab morgen bin ich wieder motiviert für Wolfsburg. Wir trinken jetzt Port Tonic, schauen mal, was diese Lokalität, Spezialität hier macht. Und dann sehen wir uns am Sonntag 19:30 gegen Wolfsburg.
Das Gute ist, morgen ist für uns ja schon eine Stunde, deswegen.
Let's go. Viel Spaß euch beim Rest der Aufnahme. Ciao.
Ja, man merkt den Unterschied zwischen direkt nach dem Spiel und Sonntagvormittag. Aber ich kann es natürlich auch total verstehen, dass man da kurz gefrustet ist.
Ja. Ja, das Ding, späte Gegentore, ne? Es triggert ja auch immer ein bisschen 2014, 2015 in mir.
Ja, und es triggert auch Kaderplanung, keine Ahnung, irgendwas. Aber das wird schon.
Ich denke halt, also das dachte ich mir schon letzten Donnerstag in Stuttgart, um vielleicht, also ganz kurz auf dieses Thema noch zurück. Also klar hat es ein bisschen was damit zu tun, dass du jetzt in den Spielen drumherum hättest du vielleicht noch ein, zwei Wechsel mehr gemacht gegen Heidenheim. Aber andererseits, man hat jetzt auch echt viel rotiert gegen Heidenheim, gegen St. Pauli in Dortmund erst recht. Und man kann dann drüber reden, dass in der Breite die Qualitätsdichte nicht so hoch ist. Aber ich glaube, dass Dingschön Adamu in diesem Kader gar keinen so riesigen Unterschied gerade machen würden, weil du würdest halt in den jetzt richtig wichtigen Crunchtime-Spielen würdest du trotzdem die beste Elf so lange wie möglich auf dem Platz haben wollen. Und ich glaube nicht, dass man jetzt großartig in Stuttgart oder vorgestern anders gewechselt hätte, wenn da jetzt Dingschön Adamu noch mit dem Kader gewesen wären. Also ich glaube, die Belastung würde so oder so gerade sehr, sehr hoch werden, weil halt einfach die ersten 11 bis 13 in diesem Kader ein großes Stück besser sind als die, die danach kommen. Und ja, du hättest da kann man drüber reden. Das ist aber auch, glaube ich, schwierig. Das ist in diesem, man ist gerade in so einer Übergangsphase von einem Abstiegskampf-Mittelfeldteam zu einem Team, das jetzt gerade ein paar Jahre europäisch spielt. Und die Teams haben ganz, ganz häufig dieses Thema, dass
Frankfurt.
Genau. Die hatten das auch in der Euroleague-Gewinnersaison. Und deswegen sind die da in der Bundesliga Zwölfter geworden, weil die es einfach komplett abgeschenkt haben. Also wenn du nicht ein Top-Team bist, dann hast du keine 18 Spieler auf dem gleichen Niveau.
Ja. Wahrscheinlich müsste Höhler dann nicht 90 Minuten gegen Dortmund spielen, aber das ist
nochmal ja, voll, genau.
Das ist das einzige Thema. Gut, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich würde mit dir noch kurz ein paar aktuelle Themen abklappern. Ja. Also einerseits, wie krass war Champions League?
Junge.
Um mal kurz ein Heartbreak zu machen, aber dieses 5-4, alter Falter.
Es ist manchmal nicht zu glauben, dass das der gleiche Sport ist.
Nee, voll nicht. Und also PSG ist der Wahnsinn, aber dass Bayern dann nach dem 5-2 nicht abschenkt und noch zwei Tore macht und das Rückspiel komplett spannend hält, ist genauso krass. Und selbst Atletico Arsenal war eigentlich kein so schlechtes Spiel, war halt nur im Schatten dieses Spiels davor.
Ja.
Macht schon Bock tatsächlich. Man kann immer so die großen Clubs und alles ist so weit weg und so ist es ja gar nicht mehr so krass, wenn man ehrlich ist. Ja. Aber ich werde mir die Rückspiele schon sehr freudig anschauen.
Ja. Ja, keine Ahnung. Das ist schon, ich habe auch Spaß daran, dass der Fußball gerade so gefühlt ein bisschen wieder Richtung Offensivfußball switcht, nachdem wir ja so 10, 15 Jahre eher von solideren Teams hatten, die dann Einzelspieler hatten, die man dann zum Glänzen gebracht haben. Und jetzt ist schon, man hat viel mehr Spiele, die so richtig chaotisch werden, auch zwischen Top-Teams. Und das ist schon sehr spaßig. Und ich hoffe ja ein bisschen, so die letzten Wochen zeigen mir, dass Freiburg das auch drin hat, diese Elemente dann einfach zu sagen, okay, wir spielen jetzt einfach offensiv mit und dann schauen wir einfach, was draus wird. Und hoffe, dass man sich da noch mehr in die Richtung entwickelt.
Ja, Luis Enrique und Company, die beide sagen vom Rückspiel, man kann nichts ändern, wir müssen mindestens drei Tore schießen, um zu gewinnen und so, das ist schon geil. Das ist schon cool. Ja, dann haben wir natürlich jetzt gerade so eine Hybrid-Situation, weil manche Teams des SCs und manche Leihspieler schon gespielt haben, weil wir hier am Sonntagvormittag aufnehmen.
Mhm.
Die SC-Frauen spielen heute gegen Jena um 16 Uhr, also wahrscheinlich, wenn ihr das hört, jetzt gerade oder das Spiel ist gerade vorbei. Die zweite Mannschaft hat gestern 3-1 bei Steinbach-Haiger verloren. Adoma hat ein Tor gemacht und Trey hat wieder eine Halbzeit bekommen. Das sind, glaube ich, die News, die meisten interessieren. Und die U19 spielt nächsten Samstag gegen den KSC. Und bei den Leihspielern ist es auch, manche sind natürlich noch dran. Robert Wagner hat mit Dresden 1-0 gegen Kaiserslautern gewonnen. Das war ein ziemlich wichtiger Sieg für den Klassenerhalt von Dynamo Dresden. Vincent Vermey mit dem entscheidenden Treffer, kann man vielleicht erwähnen. Wagner durchgespielt, gelbe Karte bekommen. Genau, Yilmaz spielt heute gegen Fürth, Weishaupt spielt, wenn er spielt, zu heute gegen Münster, Röhl spielt morgen gegen Manchester City, Junior Adamu spielt irgendwie heute, wenn er spielt,
also nicht,
gegen Hibernian, die sind 3 Punkte immer noch, also Celtic Glasgow immer noch hinter Schwolo. Und was man noch erwähnen kann, ist, dass Muslias Fortuna Düsseldorf gegen Schalke verloren hat. Schalke ist zurück in der Liga, das wollte ich noch kurz erwähnen.
So geil, gestern dieses Spiel geguckt und ich habe ja sowieso, meine zweite Liebe im Fußball war schon immer Schalke und das gestern, das waren schon sehr, sehr tolle Bilder. Timo Becker im Interview, wo du einfach, keine Ahnung, es wurde gestern fast ein bisschen überstrapaziert, aber es ist halt Teil dieser Story, der unterschreibt letztes Jahr, als Kiel noch nicht offiziell abgestiegen war aus der Bundesliga und Schalke irgendwie auf Platz 15 stand und nicht klar war, ob sie die Klasse halten. Und da schreibt er, weil es sein Herzensverein ist, in dem er selber dann im Abstiegskampf letztes Jahr noch ab und zu in der Nordkurve stand und wo seine Jungs in der Nordkurve stehen. Und das ist einfach so ein, dass die es geschafft haben, also ein Team zu bauen, dem du das einfach so komplett abnimmst, dass die rund um den Trainer gerade eine Einheit aufgebaut haben und dem jeder für den anderen alles tut und so. Das gibt's nicht so häufig, weil ich würde immer noch sagen, dass es Also jetzt in der Rückrunde schon, in der Rückrunde mit Aulci, Ljubicic, Dzeko und Jai und so, schon sehr krass. Aber die waren ja auch nach der Rückrunde, nach der Hinrunde erste und da waren die weit davon entfernt, den besten Kader in der Liga zu haben.
Ja. Muslic schon ein cooler Trainer, ne? Kommt sehr cool.
Sorry, der Typ. Ja. Da waren ja auch ganz viele unglücklich, als sie den geholt haben, weil er davor in der letzten Station nicht so erfolgreich war. Aber manchmal braucht es einfach nur die richtige Symbiose. Voll. Das ist ja nicht jeder Trainer an jedem Standort gut oder schlecht.
Ja, ja, ja. Ich freue mich mega drauf, wieder gegen Schalke zu spielen nächstes Jahr. Das wird cool. Voll. So, und Ehren Dingci hat gestern getroffen gegen den FC Bayern München. Bayern hat mal wieder seinen, wir liegen erstmal hinten und legen dann den Schalter um.
Spielen so lange, bis die Bayern treffen.
Ja, ich glaube bei dem Spiel, weil Führenbach so lange am Boden lag, ne, es war schon so halb gerechtfertigt, aber natürlich hat es ein Geschmäckle.
Es ist tatsächlich, also es sind 5 Minuten ursprünglich angezeigt und es sind 2:30 rum, als Führenbach sich verletzt und danach zeigt Willenborg nochmal 4 Minuten an. Das geht in meiner Mathematik nicht so richtig auf. und das Thema ist immer, und ich hatte gestern einen größeren Streit in der Gruppe, in der ich bin, mit einem Bayern-Fan, weil es mir einfach unfassbar auf den Sack geht, dass man nicht einfach, wie sage ich das jetzt, ohne dass ich wie ein Verschwörungstheoretiker klinge, weil ich glaube nicht dran, dass es irgendwie eine systematische Bevorteilung gibt, aber ich glaube, dass es ein anderes Gefühl gibt für Schiedsrichter, wenn es Bayern-Spiele sind. Und dann erzählen mir Leute nach dem Freiburg-Bayern-Spiel, ja, wenn ein Tor in der Nachspielzeit fällt, ist das Grundregel, dass es dann immer eine Minute mehr gibt. Und gestern bei Hoffenheim-Stuttgart fällt ein Tor in der Nachspielzeit und es sind davor 6 Minuten angezeigt und er pfeift nach 6 Minuten und 3 Sekunden ab. Obwohl es bei dem Tor sogar noch einen kleinen Check gibt, ob das regulär ist. Und dann denke ich mir halt immer, okay, du kannst es immer damit argumentieren, dass es da Regeln gibt, womit du diese Nachspielzeit auch begründen kannst. Aber dann möchte ich auch sehen, dass die halt immer angewendet werden und nicht nur, wenn Bayern ein Tor braucht. Das frustriert mich.
Voll. Ja. Verstehe ich komplett. Ich glaube, man kann Bayern keinen Vorwurf machen, also wenn jetzt irgendwelche andere Abstiegskandidaten kommen, dass sie da ein paar Prozent rausnehmen, so wie man uns keinen Vorwurf machen kann, wenn wir heute gegen Wolfsburg verlieren würden, was ich nicht hoffe, aber ich glaube, da muss sich schon jeder an die eigene Nase fassen, aber vor
das
allem...
Das Spiel hat ein Europa-League-Halbfinale, wenn es sich
genau stört. Aber wie das Tor fällt, dann mit dem Innenpfosten und dem Rücken vom Torwart und Alter. Bitter für Heidenheim, habe ich sehr mitgefühlt.
Ich glaube aber auch, wenn das ein Team wegstecken kann und sagen kann, es ist uns egal, wir gewinnen nächste Woche trotzdem, dann ist es Heidenheim.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Genau, zum Rest des Spieltags kann man ja dann noch ein bisschen ein paar Worte verlieren, wenn wir über das Wolfsburg-Spiel sprechen. Und das machen wir jetzt. Also.
Ah, warte, wir müssen noch kurz über Frankfurt reden, oder? Zumindest das ist ja nicht ganz unwichtig für heute.
Na gut, also. Eintracht Frankfurt hat 1-2 gegen den HSV zu Hause verloren. Verstehe ich gar nicht, weil die Spieler doch alles für ihren Trainer tun, wenn er das möchte.
Ich möchte nicht zu spöttisch sein über Niederlagen gegen den HSV, bevor nächste Woche kommt. Aber
gut, fair. Richtung Frankfurt spöttisch sein macht mir schon sehr viel Spaß gerade. Ja. Und wer hätte es gedacht, dass das mit dem Trainer schwierig wird?
Außer absolut jeder.
Ja.
Also, es macht mir schon sehr, sehr viel Freude gerade, wie sehr das alles auseinanderfällt.
Auch mit den Spielern und dann kam ja das mit Burkhardt raus und seinen Fitnesswerten und Doan ist nicht happy und keine Ahnung. Also da sind so viele Baustellen, das ist schon verrückt.
Wir müssen heute gewinnen einfach. Das ist...
Ey, dann sind wir 3 Punkte vor denen.
Ich will Frankfurt einfach auch nicht, selbst wenn wir die Euroleague gewinnen sollten, will ich Frankfurt nicht aus dieser Saison rausretten, damit dass die irgendwie noch international spielen.
Ja.
Das Lustigste wäre, wir gewinnen die Euroleague, Platz 8 wird dadurch noch zu einem internationalen Platz und da wird dann aber Augsburg stehen statt Frankfurt.
Das wäre schön. Das fände ich, ich mag Augsburg echt nicht, aber das fände ich fast noch witziger. Naja. Du hast es vorhin erwähnt, darüber habe ich noch gar nicht so richtig nachgedacht, aber den 7. Platz sicher zu haben vor dem Euroleague-Finale, dem hypothetischen, ist schon eine andere Ausgangssituation als, klar, man kann dann einen Titel gewinnen, aber es wäre auch die einzige Chance auf nicht Conference League oder überhaupt europäisch oder so.
Boah, ich glaube, das ist tatsächlich egal. Wenn du ein Euroleague-Finale spielst, dann hast du da Druck drauf und dann denkst du, glaube ich, auch nicht an nächste Saison, sondern sind alle in diesem Moment.
Das glaube ich nicht. Ich glaube
schon.
Ich glaube, Grifo und Günther denken schon, ich möchte beim SC noch Champions League spielen.
Ja, ja, voll. Aber ich, das macht ja dann keinen Unterschied, ob man dann Siebter ist oder nicht. Dann denken die in dem Moment dran, okay, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Und die werden nicht denken, boah, jetzt können wir heute 5% weniger gehen, weil sonst wir haben ja notfalls die Conference
League. Wir fallen weich mit der Conference League. Ja, da hast recht. Aber die Champions League-Teilnahme ganz irrelevant zu bezeichnen, glaube ich nicht.
Nö, überhaupt nicht.
Ja. So, jetzt. Wolfsburg. Ich fand es sehr schön, es gab ja dieses Meme mit Wolverhampton, ja, dem Wolfsberger AC und heißen die so? Irgendwie ja, so. Und Wolfsburg, die alle drei unten drin stehen. Ja, ich habe jetzt gar nicht, komm, ich mach das schnell. Wolfsburg hat wie gespielt in den letzten Spielen? Spielplan bei Union nach gewonnen Datum.
Bei Union gewonnen und 0-0 gegen Gladbach gespielt. Und die haben vor allen Dingen jetzt, was Hacking geschafft hat, ist, dass sie, nachdem sie die ganze Saison hinweg mit ihrem ultra großen Kader.
Alter, die hatten davor 12 Spiele ohne Sieg.
Ja, die sind immer noch die schlechteste Grundmannschaft, trotz der 4 Punkte. Aber die haben jetzt die letzten Wochen einfach so einen Stammelf etabliert. Die haben jetzt, glaube ich, 4-5 Spiele am Stück mit der gleichen Mannschaft gespielt und haben dadurch das leider mal geschafft, so ein bisschen Stabilität aufzubauen, defensiv. Also nachdem sie davor ständig komplett auseinandergefallen sind. Also das wird, glaube ich, nicht mehr passieren. Also ist schon ein bisschen eine seriösere Mannschaft geworden, bei dem man auch so ein bisschen von Interviews her das Gefühl hat, dass Hacking denen mal weiß gemacht hat, was das eigentlich bedeutet, so ein Abstieg. Nichtsdestotrotz, dieses Spiel letzte Woche gegen Gladbach war bodenlos von beiden Seiten. Also es, und bei Union hat Union, glaube ich, irgendwie 2,2 zu 0,5 Expected Goals und Wolfsburg gewinnt es halt 2-1. Aber wir kennen alle Fußball gut genug, dass manchmal Ergebnisse reichen, um wieder ein bisschen in den Flow zu kommen, selbst wenn du noch nicht gut spielst. Also ein bisschen Sorgen mache ich mir schon, dadurch, dass Freiburg da müde reinkommen wird und es für Wolfsburg halt um alles geht. Es wird kein einfaches Spiel.
Ja, Aufstellung zu erraten ist unmöglich. Ja, wir können nicht hinter die Kulissen blicken. Ich kann es total verstehen, wenn Kübler und Ogbus und keine Ahnung, wen man auf der LV-Position sehen möchte gegen Braga im Rückspiel. Eggestein hätte vielleicht auch mal eine Pause verdient, aber schwer vorstellbar und so weiter und so fort. Das zieht sich ja durch den ganzen Kader. Hm. Ich fände es aber schon schön, keine Ahnung, Irie von Anfang zu sehen oder Scherhand oder so.
Voll.
Ja, Maximilian Philipp gegen seinen Ex-Verein.
Geschichten, die nur der Fußball schreibt, ja, oder so.
Perfekt. Er schießt sie in die zweite Liga und dann kann er nochmal nach Wolfsburg gehen. Und die zweite,
ja, das ist der Plan. Das klingt doch super. Ja, gut. Oder gib mir Rufen Tarnutzer Startelf.
Tarnutzer Höfler.
Tarnutzer Höfler.
Vater und Sohn auf der Doppelsechs. Gut, mit dem Gag verlassen wir euch entlassen wir euch in den Sonntag. Zum Outro gibt es nicht das gewöhnliche Outro, sondern noch ein paar Fangesänge aus der Kurve. Aus Braga. Mit dem Hinweis darauf, dass Wolfsburg zwar wichtig ist, aber nächsten Donnerstag die Hütte brennen sollte, wie man in Frankfurt sagen würde, aber ihr wisst, wie es gemeint ist. Einen schönen Sonntag euch allen zusammen und dir natürlich insbesondere, Patrick.
Dir auch. Ciao, ciao.
Tschüss.